HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Bekannt wurde er durch die Reihe Marhaba auf NTV, wo er Flüchtlingen Deutschland erklärte auf Arabisch. Dafür wurde der Journalist und neue Tagesschausprecher Konstantin Schreiber im vergangenen Jahr mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Jetzt erklärt er uns, was in deutschen Moscheen gepredigt wird. Für sein neues Buch Inside Islam hat er Freitagsgebete besucht und auch einen Moschee-Report gedreht für die ARD. Um Antworten zu finden auf Fragen wie, sind Moscheen Räume des persönlichen Glaubens oder politische Orte? Und welchen Beitrag leisten sie zur Integration? Über seine Eindrücke und Erfahrungen spreche ich jetzt mit Konstantin Schreiber in HR Info, das Interview. Konstantin Schreiber, Sie haben im vergangenen Jahr 8 Monate lang immer wieder Freitagspredigten in deutschen Moscheen besucht. Unangemeldet und unerkannt. Das klingt ein bisschen agentenmäßig. Wie müssen wir uns das denn vorstellen?
Ja, ganz so agentenmäßig war es dann auch gar nicht und ganz so unerkannt letztlich auch nicht. Also ein wenig muss man es dann erklären. Ich habe mich ganz normal reingesetzt. Also ich habe auch jetzt mir keinen Schnauzer angeklebt oder mich irgendwie verkleidet, um da nicht aufzufallen, sondern ich habe vorher schon immer wieder auch, weil ich mich als Journalist lange mit diesem Themenbereich auseinandersetze, gehört, ja, geht doch einfach in Moscheen und schaut doch mal, also von islamischen Vertretern, von Verbänden. Mhm. Und dann habe ich die einfach beim Wort genommen. Ich setze mich da einfach rein und habe im Übrigen ja anschließend auch immer mit den Imamen gesprochen und mich dann ganz klar zu erkennen gegeben. Habe gesagt, ich bin Journalist, ich habe es mir angehört, ich möchte darüber sprechen.
Aber Sie haben sich den Imamen erst nachdem Sie die Predigt gehört hatten, als Journalist zu erkennen gegeben. Und ich denke mal, Sie sind zunächst auch aufgefallen, dunkelblonde Haare, blaue Augen. Haben Sie seltsame Blicke von allen Seiten geerntet oder wie sind Sie aufgenommen worden?
Es war für mich wirklich an vielen Stellen eine sehr interessante Recherche, aber auch Lebenserfahrung, weil man in der Tat, auch wenn man eben schon lange sich mit diesem Komplex auseinandersetzt, ja tatsächlich bestimmte Dinge einfach erwartet, die dann aber nicht eintreten. Zum Beispiel genau das. Ja, ich dachte schon, ich würde mal angesprochen werden, was willst du hier? Oder dass die Leute gucken, dass das irgendwie für die komisch ist, dass dann blonder Deutscher ist. Und das war tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Also ich wurde nicht ein einziges Mal gefragt, was willst du hier oder bist du irgendwie Agent oder genau das. Also das hat alles nicht stattgefunden. Ich hätte schon das genau erwartet, vielleicht, dass man sogar sagt, ich will nicht sagen rauswerfen, aber dass man mir sehr deutlich zu erkennen gibt, dass ich nicht willkommen bin, vielleicht in den Freitagspredigten. Das ist ja doch eine andere Situation als die Moschee an einem anderen Zeitpunkt
der
Woche.
Das ist ja die wichtigste Predigt für Muslime
genau,
ne, in der Woche.
Genau, aber das hat tatsächlich nie stattgefunden. Also das hat mich in der Tat sehr überrascht. Natürlich frage ich mich auch, vielleicht weil man inzwischen auch so sensibilisiert ist, dass man lieber keinen Anlass gibt, ja auch für kritische Diskussionen, also dass man das dann lieber einfach hinnimmt und sich seinen Teil denkt, das kann ja auch sein, aber ich weiß es nicht, das ist Vermutung. Also Fakt ist, ich bin niemals in irgendeiner Weise angequatscht worden, angesprochen worden, was ich da möchte.
Wie haben Sie denn die Moscheen, die Sie dann besucht haben, ausgesucht?
Ja, es gibt kein Moscheeregister oder keine Listen, die geführt werden. Ich habe auch natürlich bei vielen öffentlichen Stellen angefragt, wie sie das machen oder ob sie Listen führen. Da hieß es zum Beispiel auch beim Verfassungsschutz, man dürfe keine Listen führen, weil das ja heißen würde, dass Moscheen pauschal verdächtig seien. Das dürfe man also nicht und man würde sich über eine Website informieren, die heißt www.moscheesuche.de. Da habe ich natürlich auch geschaut und herausgefunden, dass es eine Seite ist, die von einem Privatmann in Köln betrieben wird, einem deutschen Konvertiten. Und das fand ich auch schon recht irre, dass der deutsche Verfassungsschutz nach eigenen Angaben seine Recherche von einem deutschen Konvertiten bezieht, um herauszufinden, wo Moscheen sind. Also es ist in der Tat schwierig. Natürlich gibt es Moscheen, die viele Menschen, vor allem in Großstädten, natürlich irgendwie schon mal gesehen haben, weil sie erkennbar sind weithin, mit Kuppel, mit Minarett. Da fallen einem dann schon so ein paar ein, aber dann wird es auch schon schwieriger. Und ich habe zum Beispiel syrische Flüchtlinge oder muslimische Zuwanderer gefragt, wo sie beten gehen freitags. Ja, da kamen dann auch Aussagen wie hinterm Penny in der ersten Etage, da gibt es einen Gebetsraum oder wie hier in Hamburg, ja, in der Tiefgarage, in dem ersten Untergeschoss, da hat sich auch eine Moschee eingerichtet. Es sind halt nur wenige Moscheen letztlich, die wirklich ein eigenes Gebäude haben.
Sie haben aber ganz bewusst die Moscheen ausgelassen, von denen man schon weiß, aha, da verkehren Salafisten, die werden beobachtet, etwa die Fusilet-Moschee in Berlin, wo ja Anis Amri, der Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt ein- und ausging und diese Moschee ist ja auch im Februar dann dicht gemacht worden. War Ihnen das zu heikel oder wollten Sie ganz absichtlich so die Durchschnittsmoschee sich anschauen?
Ja, genau das. Also das ist ja wirklich eher so mein Antrieb gewesen. Für mich kam dann immer häufiger die Frage auf, naja gut, aber was findet denn in einer, in Anführungszeichen, normalen Moschee am Freitag statt? Wer predigt denn da? Also was kriegt man da in Deutschland zu hören, wenn wir sonst immer über die radikalen Moscheen sprechen?
Da hängen ja auch viele Vorurteile mit drin, ne?
Eben, das ist es halt. Also die Frage, tun wir da pauschal wirklich eigentlich fast allen Unrecht? Diese Schlagzeilen, die ab und zu da generiert werden oder die es dann gibt, bringen die ganzen anderen Moscheen in Verruf? Oder ja, das sind natürlich heikle Themen, wenn wir auch immer fragen, wie ist es denn mit der Trennung von Politik oder Staat und Religion im Islam? Was wird denn an den Orten, wo die Religion letztlich verkündet wird, wie wird es denn da wahrgenommen oder wie wird es da dargestellt? Also wir reden eigentlich permanent über Dinge, über Moscheen, über Predigten mit ganz vielen Vorannahmen und Voreingenommenheit vielleicht auch, Fragezeichen, und haben es eigentlich nie so richtig mal versucht herauszufinden.
Das bisher. Haben Sie ja in Ihrer Moschee-Recherche gemacht. Sie haben die Predigten aufgezeichnet, übersetzen lassen, dann den Inhalt auch mit Islamwissenschaftlern besprochen. Und das war ja sozusagen eine zweiteilige Recherche. Erstmal gab es die Recherchen für Ihr Buch Inside Islam, was in Deutschlands Moscheen gepredigt wird, ganz frisch erschienen im Econ Verlag. Sie haben aber auch für die ARD gedreht, den Moschee-Report, eine dreiteilige Serie, die auf Tagesschau 24 gezeigt wird. Da sind Sie dann angemeldet mit Kamerateam in die Freitagspredigt gekommen. Worüber wurde denn gepredigt? Gab es so übergreifende große Themen, die immer wieder eine Rolle gespielt haben?
Ja, natürlich muss ich auch immer vorwegschicken, es ist eine journalistische Reportage. Das heißt, ich habe jetzt nicht wie für eine wissenschaftliche Studie nach Möglichkeit eine möglichst große Fallzahl generiert, um das dann irgendwie zu analysieren. Also ich bin stellvertretend für andere einfach mal hingegangen und habe es mir angehört. Das waren in diesem Fall arabische und türkische Moscheen, sunnitisch, schiitisch, Ahmadiyya. Es gibt natürlich noch andere Sprachen, andere Religionszweige des Islam. Die sind da tatsächlich jetzt noch nicht in der Gänze drin vertreten. So, das muss ich vorweg schicken. Bei denen, die ich besucht habe, war es grundsätzlich so, dass die türkischen Predigten immer politisch waren und die arabischen Predigten eher spirituell, theologisch konservativ. Zu den türkischen Predigten und der Politik, es lässt sich zusammenfassen, dass Religion eher als Legitimation für weltliche Macht in der Türkei herangezogen wurde und auch für politisches Handeln, also hartes Durchgreifen gegen Aufständische. Da wurde auch der Aspekt der Todesstrafe zum Beispiel, wo ja sehr intensiv in der Türkei darüber diskutiert wurde, in der Predigt gespiegelt. Also es wurde nie ganz explizit gesagt, gegen wen es sich richtete oder für wen man das Ganze letztlich oder für wen man spricht. Aber es wurde aus dem Kontext ganz, ganz klar. Also da war eigentlich kein Zweifel mehr, auch wenn man das durchliest. Das ist Politik gerechtfertigt durch Religion. Bei den arabischen Predigten war das, und man muss dazu sagen, die türkischen Predigten waren sehr viel leichter verständlich, denn die arabischen Predigten waren, ja, man liest die sogar noch mehrmals durch und denkt wirklich, also auf Deutsch, und denkt, was will der Imam mir damit sagen?
Und Sie sprechen ja auch fließend Arabisch, selbst Sie konnten das nicht auf den ersten Blick
wegschauen. Ja, und das ist wahnsinnig schwere Kost. Und eben auch so, dass man zwischendurch wirklich fast abschaltet. Also wenn eine halbe Stunde über die Besteuerung von Kamelen und Kichererbsen und Datteln referiert wird, dann ist man irgendwann so eingelullt und plötzlich poppt fällt ein Satz vom Himmel: Dieses Land will dich auslöschen, dir deine Werte nehmen, wie können wir da standhaft bleiben? Also so ein bisschen aus dem Nichts heraus.
Also da wurde durchaus auch gegen Deutschland gehetzt?
Genau. Diese Warnung vor dem Leben in Deutschland, ich sage bewusst nicht Hetze, sondern diese Warnung vor der Welt da draußen, die war ein ganz bestimmender roter Faden in den arabischen Predigten. Mhm. Wie gesagt, ich sage erstmal nicht Hetze, weil das kam in verschiedenen Schattierungen. Das war entweder im harmlosesten Fall so eingekleidet, dass immer nur wieder gesagt wurde, nicht das Arbeitsamt gibt euch Arbeit, sondern Allah gibt euch Arbeit. Also dass die Rückbesinnung und das einzige Vertrauen auf die Religion sozusagen herangezogen wurde, um so ein Abkapseln vorzunehmen gesagt wurde, ihr seid eine Diaspora, wir sind eine Diaspora. Und teilweise war es dann auch sehr explizit, dass dann eben gesagt wurde, dieses Land will dich auslöschen, wir dürfen uns nicht gemein machen mit den Leuten draußen, du sollst dich nicht mit Christen anfreunden, sondern nur mit Muslimen. Bis hin eben zu ganz krassen Aussagen, wo gegen Juden, Jesiden, Armenier gehetzt wurde, gefragt wurde, wer steckt denn dahinter, dass es den Muslimen so schlecht geht? Ja, der große Jude steckt dahinter. Und dann auch totale Ausfälle, wo gesagt wurde, die größte aller Gefahren ist die Weihnachtsgefahr und du kannst nicht Demokrat und Muslim gleichzeitig sein.
Ganz schön harte Geschosse, die da also aufgefahren wurden. Welche Schlüsse Sie daraus gezogen haben, darüber reden wir gleich noch. Jetzt würde ich Sie gern erstmal als Person vorstellen. H-Info, das Interview heute mit Konstantin Schreiber, der mit nur 37 Jahren eine unglaubliche, ja kann man sagen, Turbo-Karriere hingelegt hat. Journalist, Bestsellerautor, Grimme-Preisträger. Den Preis haben Sie im vergangenen Jahr für Ihre Sendung bei NTV bekommen, Marhaba. Darin haben Sie ja den zu uns geflüchteten Menschen Deutschland erklärt auf Arabisch. Seit Anfang des Jahres sind Sie auch Tagesschausprecher. Man könnte die Liste jetzt noch endlos so weiterführen. Nahostexperte der neuen Generation, neuer Moderator des NDR-Medienmagazins ZAP und eine Fernsehberühmtheit auch in Ägypten. Da haben Sie nämlich eine Wissenschaftssendung, die Sie moderieren. Jetzt könnte man vermuten, Konstantin Schreiber, tja, das ist so ein Typ, so ein knallharter Typ, der plant seine Karriere. Sie sagen aber, nee, das war ganz anders. Der Zufall hat in meinem Leben immer eine sehr wichtige Rolle gespielt.
Ja, total. Also ich höre das tatsächlich auch gelegentlich, Karriereplanung oder so. Ich bin da immer ein bisschen erstaunt, weil ich das selber so überhaupt nicht empfinde. Und auch wenn Sie das jetzt so sagen, ja klar, also da dämmert mir auch, dass es irgendwie schon echt ein paar ziemlich krasse Sprünge in den letzten paar Jahren gegeben hat.
Und jetzt bei ARD auch, aktuell gelandet, das ist ja quasi die Krönung eines jeden Journalisten.
Ja, ach, ich will da auch ganz ehrlich sein, ich hätte nie gedacht, dass ich hier mal lande. Also das ist für mich alles, nein, deswegen von wegen Karriereplanung und das alles durchkonzertiert überhaupt nicht. Also ich habe mit ganz vielen Dingen nie gerechnet, auch dass einfach bestimmte Dinge so eine Dynamik entwickelten, ob das das Raif Badawi-Buch war oder eben Marhaba und dass dann eben sich Dinge entwickeln wie der Grimme-Preis. Nee, das war alles überhaupt nicht geplant.
Badawi, muss man noch dazu sagen, das war dieser saudische Blogger, der für 10 Jahre ins Gefängnis geworfen wurde und 1000 Peitschenhiebe bekommen hat, weil er kritische Aussagen gegen die Regierung getroffen hat. Und Sie haben ja dann auch ein Buch veröffentlicht mit seinen Blogtexten. Das war ja eine spannende Aktion. Aber ich möchte noch mal ganz zurück zu den Anfängen. Es war ja auch ein Zufall, der Sie ganz jung nach Syrien geführt hat. Sie haben als Jugendlicher immer wieder für längere Zeit dort gelebt in Damaskus bei einer Familie, mit der ihre Eltern befreundet waren. Und da haben Sie dann einfach so Arabisch gelernt? Sie sprechen das ja fließend heute. Ist Ihnen das leicht gefallen?
Ach ja, also in dem Alter, ich glaube, das spielt auch schon eine Rolle. Je jünger man ist, desto jünger lernt man, glaube ich, auch Sprachen noch nebenbei. Und vielleicht auch, weil man weniger, also weil das Leben noch nicht ganz so durchgetaktet ist und man auch mehr Zeit hat für bestimmte Dinge. Ja, in der Tat, das war Zufall. Die hatten immer wieder gesagt, komm doch mal nach Syrien. Also es sind eben, Teil der Familie ist in Syrien, Teil in Deutschland. Und dass das ein so wunderbares Land ist und die Kultur so interessant, das fand ich auch so von den Erzählungen. Und dann habe ich die irgendwann auch beim Wort genommen und gesagt, ja gut, dann komme ich halt. Und ja, aber das ist natürlich eine spannende Erfahrung, wenn man nicht nur als Tourist irgendwo ist, auch in einem Land, was eben doch so ganz anders ist, sondern dann bei einer Familie dort das erleben kann.
Und Sie waren in den 90ern dort, ne? Da kannte
genau,
man ja, glaube ich,
in
Syrien noch gar keine Ausländer. Da waren Sie wahrscheinlich der totale Exot.
Ja, richtig. Also das war Syrien in einem Zustand, würde ich sagen, wie heute vielleicht Nordkorea. Es war halt alles, es war komplett abgeschottet. Es gab keine Sprachreisenden, wie später mal. Es gab überhaupt keine Touristen. Es gab ein paar Ausländer durch Wirtschaftsvertretungen, aber es gab ja auch keine Unternehmen, die dort angesiedelt waren und vielleicht ausländisches Personal hatten. Es war schlichtweg unbekannt, dass sich dort Ausländer, also Europäer, bewegen. Sehr viele Menschen sprachen eben auch noch kein Englisch. Später wurde das auch stärker forciert, dass junge Menschen Englisch lernen. Das war zu dem Zeitpunkt auch nicht der Fall. Und deswegen musste man einfach, wenn man ein bisschen länger da war, in der Lage sein, mit den Leuten irgendwie auf Arabisch zu kommunizieren.
Auf jeden Fall war ja auch die arabische Sprache ganz entscheidend später für Ihre Karriere als Journalist. Nach einem Volontariat bei der Deutschen Welle wurden Sie als Korrespondent nach Dubai geschickt. Sie haben im Libanon, in Beirut als Reporter für eine Tageszeitung gearbeitet und Sie sind heute in Ägypten, Oman und Katar ein TV-Star, weil Sie eine Wissenschaftssendung im ägyptischen Privatfernsehen moderieren, um nur einiges mal zu nennen. Und dann kam natürlich Ihr großer Durchbruch auch im deutschen Fernsehen mit Marhaba, der deutsch-arabischen Sendung für Flüchtlinge bei NTV. Und auch da hat natürlich die arabische Sprache eine entscheidende Rolle gespielt. Wir hören mal kurz rein.
في هذه المرة أريد تسليط الضوء على العلاقة بين الرجل والمرأة في ألمانيا وهي علاقة يحكمها إطار قانوني واضح الرجال والنساء متساوين في الحقوق وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي الألماني.
Ja, hört sich super an. Ehrlich gesagt, ich habe nur immer Almania verstanden. Was haben Sie da gesagt?
Heute möchte ich den Blick werfen auf die Beziehungen zwischen Männern und Frauen in Deutschland und dass sie gleichberechtigt sind.
Kann man sagen, über die arabische Sprache und die Erlebnisse, Erfahrung, die Sie im Nahen Osten gemacht haben, ist bei Ihnen auch irgendwie ein Bedürfnis entstanden, ja, Brücken zu bauen zwischen den Kulturen?
Ja, ich weiß nicht, ob das Bedürfnis bei mir entstanden ist oder ob das Bedürfnis nicht einfach da ist. Also ich sehe natürlich, was in unserer Gesellschaft, in unserem Land passiert. Und ich würde es einfach so rum beschreiben, dass wir uns in einer Situation befinden, wo Austausch und auch durchaus Wissen, was der andere will und macht und welche Erwartungen er hat, nicht weniger wichtig werden, sondern immer wichtiger. Ja, und da hilft es natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, direkt mit den Menschen in Kontakt zu treten.
Also Sie sehen sich, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, auch in der Rolle des Kulturbotschafters? Kann man das so sagen?
Ich würde sagen, nein. Ich bin sehr bewusst ab einem Punkt Journalist geworden und habe mich ja auch sehr klar dafür entschieden. Also wenn ich etwas anderes hätte werden und sein wollen, dann hätte ich vielleicht auch die Möglichkeit gehabt, aktivistisch tätig zu sein oder politisch oder was auch immer. Also deswegen trenne ich das alles für mich sehr klar. Das sind eher so die Hintergründe, die mich bewegen. Das versuche ich auch im Übrigen mit dem Buch und auch mit dem TV-Projekt sehr klar einzuhalten. Also ich schaue dahinter, ich rede mit Menschen, ich mache Dinge sichtbar, die vielleicht ansonsten nicht so klar sichtbar sind, aber welche Diskussion sich darum entspinnt oder welche Forderungen man daraus ableiten kann oder nicht, das ist nicht meine Aufgabe. Ich stelle keine Forderungen, ich mache nur Dinge sichtbar. Und das ist die Aufgabe, die ich für mich als Journalist sehe.
Konstantin Schreiber in hr-info das Interview, Journalist und Autor. Seit Anfang des Jahres arbeitet er für die ARD, unter anderem als Tagesschausprecher. Für sein neuestes Projekt hat er Moscheen besucht, bundesweit, und geschaut, was dort gepredigt wird, zu sehen in der neuen Reihe Moschee-Report auf Tagesschau24 und im Netz und nachzulesen in seinem Buch mit dem Titel Inside Islam, was in Deutschlands Moscheen gepredigt wird. Und genau zu letzterem, Ihrem Moschee-Report, kommt jetzt unsere Interviewbox ins Spiel. Die habe ich hier. Können Sie nicht sehen, Sie sind uns aus Hamburg zugeschaltet. Da tun wir immer Dinge rein für unsere Interviewgäste, die mit Ihnen und Ihrer Arbeit, Ihrem Leben zu tun haben. Soll ich die Box mal für Sie aufmachen?
Ja, bitte.
Ja, wir schauen mal,
das,
was da drin
sehr
ist.
Gespannt.
Da sind Töne drin. Genauer gesagt sind es Nachrichtenmeldungen. Aber diese Meldungen stammen aus der Zukunft, sind also frei erfunden. Und Sie sollen mir jetzt sagen, könnte das so eintreffen oder nicht?
Oh Gott.
Wir starten mal mit der ersten Meldung.
5. Mai 2017. Nach den Spitzelvorwürfen gegen Imame der türkisch-islamischen Union DİTİB will die Bundesregierung künftig nur noch in Deutschland ausgebildete und staatlich geprüfte Imame zulassen. Wer in deutschen Moscheen predige, solle auch fest in der deutschen Gesellschaft integriert sein.
Denkbar oder nicht denkbar?
Ach, grundsätzlich denkbar. Ob das so bald sein wird, das würde ich jetzt erstmal bezweifeln, aber... Naja, ich habe ja eben ausgeführt, dass ich sehr strikt trenne zwischen meiner journalistischen Arbeit oder dass ich eben mich als Journalist verstehe und nicht als Politiker. Also ich habe vielleicht eine private Meinung dazu, aber...
Aber Sie könnten das ja kommentieren. Sie haben ja eben schon angedeutet, dass Sie durchaus festgestellt haben in den Freitagspredigten, die Sie besucht haben, dass Imame oft außerhalb der deutschen Gesellschaft zu stehen scheinen.
Genau, also so rum halte ich es für passend, wie gesagt, für mich als Journalisten. Ich kann sagen, was ich jetzt schwierig empfinde oder wo ich sehe, dass da tatsächlich Probleme sind. Und das ist halt einfach so. Wenn Menschen offenbar auch über viele Jahre in Deutschland sein können, nicht mal unsere Sprache ansatzweise beherrschen und auch überhaupt keine Vorstellung davon haben, was um sie herum passiert, dann ist das natürlich schwierig, wenn man wirklich will, dass Einwanderer und alteingesessene Deutsche zusammenwachsen.
Dann hole ich jetzt die nächste Meldung aus der Kiste raus.
3. Oktober 2017. Die neu gegründete Moscheeliga, ein Zusammenschluss aller Moscheevereine in Deutschland, hat sich verpflichtet, künftig alle Predigten ins Deutsche zu übersetzen und im Internet bereitzustellen. Dadurch solle mehr Transparenz erreicht werden.
Denkbar oder nicht denkbar?
Ich halte auch das für denkbar. Vielleicht auch da wieder nicht so nah in der Zukunft, aber ich bin fest davon überzeugt, dass diese Debatten um Moscheen und was dort gepredigt wird und welchen Einfluss die haben, dass das nicht weniger wird, sondern mehr, weil ja doch immer mehr Menschen tatsächlich auch noch zu uns kommen werden, beziehungsweise die demografische Entwicklung so ist, wie sie ist, dass halt der Anteil der Menschen mit muslimischem Migrationshintergrund in unserem Land zunehmen wird. Und ich würde das in der Tat, würde ich sagen, das würde ich sehr begrüßen, weil Transparenz ist letztlich gut für alle.
Und die deutsche Sprache in den Moscheen, das war ja eine wichtige Erfahrung, die Sie gemacht haben. Die wenigsten Imame, die Sie gesprochen haben, sind der deutschen Sprache mächtig und gehen auch gar nicht so sehr auf die Situation der Migranten ein. Also Deutsch als Amtssprache in deutschen Moscheen, wäre das eine gute Forderung?
Ich glaube, man sollte es zumindest noch mal ernsthaft diskutieren. Also Deutschpflicht, ich will es gar nicht unter die Überschrift Deutschpflicht stellen, weil dafür war eben der Ausschnitt, diese Nachrichtenschnipsel eigentlich ganz wunderbar, weil es könnte ja auch eine Selbstverpflichtung sein. Also das hat ja so etwas von wir fordern von denen, aber es könnten ja auch eben Moscheen selber sagen, wir machen das jetzt oder wir verpflichten uns alle. Erstmal muss man drüber sprechen, denn in der Tat, ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, wenn man eine Sprache lernt, geht es gar nicht, dass man sich nicht mit der Kultur und Geschichte und den Menschen in dem Land dieser Sprache auseinandersetzt. Ja? Also die Sprache ist der Schlüssel zu ganz, ganz, ganz vielem. Und andersherum, das habe ich schon bemerkt, wenn man die Sprache nicht annimmt, dann bleiben auch Stereotype hängen, weil man sie einfach nicht besser kennt von den Deutschen, von unserem Land. Also die Sprache ist der zentrale Aspekt.
Da ist noch eine letzte Zukunftsmeldung in der Box.
27. März 2018. Der ARD-Moderator und Tagesschausprecher Konstantin Schreiber zieht sich vom Bildschirm zurück. Vor einem Jahr hatte sein Moschee-Report für Schlagzeilen gesorgt. Seitdem sieht sich Schreiber massiven Drohungen ausgesetzt.
Klingt vielleicht ein wenig hart, aber Sie sind ein kritischer Mensch und auch Kummer gewohnt. Sie haben ja schon nach Ihrer deutsch-arabischen Sendung Marhaba einen regelrechten Shitstorm erlebt und auch sogar Morddrohungen bekommen, weil einige gedacht haben, der Schreiber, der will Deutschland jetzt islamisieren, weil er arabische Videos gedreht hat, um den Flüchtlingen Deutschland zu erklären. Ich kann mir vorstellen, sowas setzt einem zu. Aber jetzt auf der anderen Seite, der Eindruck, den Sie von ihren Moscheebesuchen uns geschildert haben, das wird vielen muslimischen Mitbürgern nicht gefallen.
Ja, das ist bestimmt so. Wobei, da bin ich, weiß nicht, korrigieren Sie mich, aber also ich bemühe mich ja doch darum, das irgendwie in angemessener Form und auch in allem Respekt zu tun. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute geben wird, die das in zugespitzterer Weise für sich nutzen wollen. Also das macht mir, will ich sagen, Sorgen, aber da bin ich gewappnet oder rechne auch tatsächlich damit. Wie gesagt, das kann ich alles nicht beeinflussen. Ich glaube, auch wenn ich es nicht mache, dann wird irgendein anderer vielleicht mal irgendwelche Predigten veröffentlichen und das vielleicht dann eben nicht mehr in der respektvollen Weise, wie ich es für mich in Anspruch nehme, tun. Also ne, nur weil irgendwas kritisch ist und weil irgendetwas problematisch ist, auf das man stößt, kann man doch nicht sagen, man spricht nicht drüber. Ich habe für mich nur den Anspruch, dass ich es doch versuche, so zu tun, dass ich nicht die religiösen Gefühle von Leuten verletze. Also ich respektiere das sehr und ich zähle auch nicht zu den Leuten, die in irgendeiner Weise Angst vor dem Islam haben und auch nicht in Deutschland oder so. Wir haben viele Muslime unter uns, die leben hier, die werden hier bleiben und es geht halt einfach darum, dass wir gemeinsam eine gute Zukunft miteinander gestalten und dann muss man aber auch mal ehrlich miteinander ins Gericht gehen oder kritisch sich gegenüberstehen und auch Sachen benennen können. So.
Dankeschön, Konstantin Schreiber. Er hat im vergangenen Jahr etliche Moscheen in Deutschland besucht, um einen Eindruck davon zu bekommen, was dort gepredigt wird beim Freitagsgebet. Seine Erfahrung hat er festgehalten in dem Buch Inside Islam, was in Deutschlands Moscheen gepredigt wird. Ganz frisch erschienen im Econ Verlag. Und er hat für die ARD auch den Moschee-Report gedreht. Die beiden nächsten Ausgaben sind auf Tagesschau 24 zu sehen, und zwar am 24. April und 22. Mai, jeweils um 21.15 Uhr. Das war hr-info, das Interview. Den Podcast und weitere Infos zu dieser Sendung finden Sie auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Mariella Milkova.